Ja, ganz herzlichen Dank für diese nette Anmoderation und nochmal herzlich willkommen auch ihr zu Hause, ihr hier vor Ort. Schön, dass wir wieder gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen können an einem besonderen Tag, nämlich an unserem Pfingstsonntag. Und da gibt es ja eigentlich doppelten Grund zu feiern. Wir feiern die Grundlegung, die Gründung der Gemeinde Jesu, von der wir ja auch ein Teil sind. Und dazu gab es auch von Gott ein besonderes Geschenk. Das ist, denke ich, schon hinlänglich heute genannt worden, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Übrigens hat Jesus damit eins seiner Versprechen eingelöst. Er hat seinen Jüngern damals schon gesagt, das wird geschehen, der Tröster wird zu euch kommen. Und kurz vor seiner Himmelfahrt sagte er noch, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und in dieser Kraft werdet ihr hinausgehen, angefangen von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt und werdet meine Zeugen sein. Daraufhin hat Norbert ja auch schon an Christi Himmelfahrt aufmerksam gemacht. Nun, zum Geburtstag gibt es in der Regel Geschenke. Und wer selber Geburtstag feiert, weiß, dass die recht unterschiedlich ausfallen können. Da gibt es diejenigen, denen nicht viel Besseres eingefallen ist und die drücken einem eben dann einen Geldbetrag in die Hand oder überreichen den in einem Umschlag. Nun, es gibt eine ganze Menge Zeitgenossen, die freuen sich auch darüber und wissen ja auch mit Geld was anzufangen. Andere machen sich vielleicht ein paar mehr Gedanken und ordern einen Gutschein, Essensgutschein oder wo man eben dann was einkaufen kann. Dann gibt es natürlich auch solche Dinge, die man bereits hat, für die man sich höflich bedankt, aber mit denen man nicht so recht was anfangen kann. Oder es gibt vielleicht sogar Dinge, die man gar nicht gebrauchen kann und sich auch nicht gewünscht hat. Und ich möchte jetzt nicht den Schenkenden zu sehr auf die Füße treten. Geschenke mit Nachhaltigkeitspotenzial, das wär's doch. Wo man wirklich lange was von hat. Nun aber, die sind selten und auch gar nicht so einfach zu finden. Ich bin auch nicht der, der so kreativ ist bei Geschenken und ich muss gestehen, ich habe auch schon des Öfteren auf Geld oder Gutscheingeschenke zurückgegriffen. Allerdings ist es mir an der einen oder anderen Stelle auch schon gelungen, recht kreativ unterwegs zu sein. Ich bin da also immer noch in dem Prozess des Lernens. Wie sieht es aber jetzt mit Gottes Geschenk aus? An seine Gemeinde, an uns? Welche praktische Bedeutung hat der Heilige Geist für deinen und meinen Alltag? Wie nachhaltig ist eigentlich das, was Gott uns mit seinem Geist schenkt? Machen wir uns einmal auf die Suche nach der Bedeutung dieses großartigen Geschenks Gottes, dem Heiligen Geist. Und wir gehen jetzt einmal gedanklich kurz zurück in die Zeit des Timotheus. Stellen wir uns Timotheus vor, er sitzt zu Hause, sitzt vielleicht an seiner nächsten Predigt und grübelt verzweifelt über seine Situation nach. Ein junger Mann, zum Glauben gekommen durch Paulus, schon einiges mit ihm erlebt und nun ist er verantwortlich für eine Gemeinde. Der Dienst ist schwer. Es gibt Druck und Verfolgung von außen, Lauheit und Unverbindlichkeit von innen. Mutlosigkeit, mangelnde Freude macht sich breit und natürlich auch die Sorge um Paulus. Und dann erhält er Post. Es ist der letzte Brief, der uns von Paulus überliefert worden ist, bevor er dann den Märtyrertod starb. Es ist der zweite Brief des Paulus an Timotheus und ich lese einmal die ersten 8 Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Ist Timotheus durch diese Verse ermutigt worden? Definitiv. Und vielleicht ist er bei Vers 7, ich denke nicht, dass Paulus die Verse nummeriert hat, jetzt Vers 7 in unserer Bibel, hängen geblieben und hat den Eindruck gehabt, das ist das, was ich auch meiner Gemeinde mitteilen muss. Meine Gemeinde soll erfahren, welchen Geist Gott uns geschenkt hat. Und so habe ich mich auch für dieses Pfingstfest, für diesen Text entschieden. Und wir werden nur auf Vers 7 eingehen aus diesem gelesenen Text. Ein klassischer Text eigentlich, den viele von uns kennen. Und ich glaube, der gerade ganz gut auch noch in unsere jetzige Lebenssituation als Gemeinde passt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist, ein Geschenk der Nachhaltigkeit, so habe ich das mal überschrieben. So wie Paulus den Timotheus an die Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen Geistes erinnert und dadurch mit Sicherheit ermutigt hat, so benötigen auch wir immer wieder neu diese Perspektive. Und Pfingsten erinnert uns daran, dass Jesus sein Gesprächen eingehalten hat und seinen Geist auf seine Jünger gesandt hat. Nun, wir denken vielleicht an Pfingsten nur ausschließlich an Apostelgeschichte 2, an dieses besondere Brausen und Rauschen und wie die Feuerzungen auf die circa 120 versammelten Jüngerinnen und Jünger gefallen ist, die dann anfingen, in fremden Sprachen zu reden und von den großen Taten Gottes zu sprechen. Und vergessen vielleicht darüber die Tatsache, was Paulus in Epheser 1 schreibt, dass nämlich in dem Augenblick, an dem du das Evangelium gehört hast und diesem Evangelium der Gnade Gottes Vertrauen entgegengebracht hast und Gott dir rettenden Glauben schenkte, in diesem Augenblick ist dieser Heilige Geist in dein Leben gekommen und wohnt seit diesem Augenblick in dir. Also wir suchen den Heiligen Geist nicht draußen bei irgendeinem Pfingstereignis. Damit fing es an. Aber wir brauchen ja nicht auf Feuerzungen zu warten, nicht auf irgendein Brausen, sondern der Heilige Geist nimmt da von einem Menschen Besitz, der umkehrt von seiner Schuld und sein Leben dem Gekreuzigten und Auferstandenen schenkt. Und wenn das in deinem Leben passiert ist, dann wohnt Gottes Geist in dir. Die Frage ist, was das jetzt mit unserem Alltag macht. Erleben wir sein Wirken? Ich muss euch gestehen, in der Vorbereitung der Predigt bin ich ganz schön demütig geworden. Und ich habe mal wieder umso mehr gemerkt, wie einfach es ist, von hier vorne eine Predigt über ein theologisches Thema zu halten und wie eine ganz andere Seite der Medaille es ist, das selber mit Leben zu füllen im Alltag. Also, auch wenn ich hier zwei Stufen über euch stehe, damit ihr mich besser seht, ich stehe auf einer Ebene mit euch. Mit all den Herausforderungen, mit all den Schwachheiten, mit all den Begrenzungen, mit all dem, wo ich mir manchmal mehr wünsche, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes auch in meinem Leben im Alltag mehr offensichtlicher wird. Aber vielleicht kann dieser Gottesdienst ja heute und dieses Pfingstfest uns wieder neu ein Stück weit dafür sensibilisieren und dass wir auch das mit in unser persönliches Gebet nehmen, wenn wir morgens aufstehen, dass wir offen sein wollen für diesen Geist in uns, für sein Wirken, für seine Führung, für seine Signale und Impulse, die er uns in unseren Alltagssituationen schenken möchte, damit wir dann eben auch geistgewirkt reagieren können auf die ganz unterschiedlichen Dinge, die uns da erwarten. Die Unterpunkte, die wir jetzt gleich uns anschauen werden, hätte ich eigentlich gar nicht aufschreiben brauchen. Die stehen nämlich in unserem Text drin. Also unser Vers ergibt schon die Unterpunkte. Es ist ein negativer und drei positive. Es fängt an, was dieser Geist nicht ist. Paulus schreibt Timotheus, überleg mal Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Verzagtheit, der Mutlosigkeit, der Furcht gegeben. Das schreibt er am Anfang in diesem Vers. Also all das, was da in deinem Leben ist, Timotheus, und in deinem Leben, der du hier vor mir sitzt oder auch zu Hause, was so von Mutlosigkeit geprägt ist, von Furcht, von Verzagtheit, das kommt nicht vom Geist Gottes. Das bedeutet nicht, dass das gleich alles mit dem Wort Sünde über einen Kamm zu scheren ist. Davon bin ich weit entfernt. Nur, dass wir uns klar machen, Gott hat uns etwas anderes gegeben. Aber dieser Halbvers macht auch eins deutlich. Menschen, die den Heiligen Geist haben, sind vor Verzagtheit, Mutlosigkeit, Furcht nicht gefeit. Auch das tritt in unserem Leben auf. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das griechische Wort Deilia bedeutet Ängstlichkeit, auch Feigheit, Verzagtheit. Und ich glaube, gerade auch jetzt in dieser Pandemiezeit, wir sind ja jetzt schon anderthalb Jahre dabei, erleben wir in diesen Zeiten immenser Herausforderungen, großer Probleme, immer wieder mehr, dass uns selber auch die klare Sicht geraubt wird für die Möglichkeiten Gottes. Für das, wie er eigentlich uns sieht und wie er möchte, wie wir mit den unterschiedlichen Fragestellungen umzugehen haben. Wir werden verunsichert durch ganz unterschiedliche Berichterstattungen, durch unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Ansichten. Und manche von uns ziehen sich einfach zurück, weil sie damit nicht umgehen können. Vielleicht auch, weil sie nach wie vor die Angst haben, sich anzustecken. Also wie schnell können auch wir verzagt sein, verzagt reagieren und handeln dann eher unter einem Geist der Furchtsamkeit, indem wir uns zersorgen, keinen Mut haben, die richtigen Schritte zu gehen, auf Jesus zu schauen und vor allen Dingen von ihm weiter zu sagen, denn dazu ist der Geist auf jeden Fall zum einen gegeben worden. Ihr werdet in der Kraft des Geistes meine Zeugen sein. Das gilt durch alle Zeitalter hindurch. Wir sollen uns nicht zurückziehen, sondern uns weiterhin für Gottes Reich einsetzen. Dafür hat Gott uns begabt, befähigt. Und wo wir das vernachlässigen, und Timotheus war in einer ähnlichen Situation, wo er neu an die Gnadengabe auch erinnert worden werden musste, dass er sich dieser widmet und sich dort engagiert und einsetzt und diese Gabe zur Entfaltung kommen lässt. So kann es eben auch in unserem Leben passieren, dass wir unserer Berufung eben nicht nachkommen. Das wäre sehr schade, traurig. An einer Stelle hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Aber er hat auch davon gesprochen, dass er seinen Frieden geben wird. In der Welt, das gehört dazu, da werden wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns unsicher machen, die uns hilflos machen ein Stück weit, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber dann gilt es, auf Jesus zu schauen und uns von seinem Frieden erfüllen zu lassen. Und dann wird er uns auch neu daran erinnern, welchen Geist in uns wohnt. Es kann ganz unterschiedliche Ursachen geben, die uns mutlos machen, kraftlos und vielleicht auch feige werden lassen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wichtig ist zunächst einmal hier festzuhalten, diese innere Haltung von Furcht, Verzagtheit kommt nicht vom Vater. Hier ist eher der Feind am Werk. Gott hat uns etwas viel Besseres gegeben, nämlich seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist, der will uns ermutigen, der will uns trösten. Jesus sagt seinen Jüngern, ich muss zum Vater gehen, denn wenn ich nicht gehe, kann ich euch nicht den anderen Tröster geben. Den Anwalt, den Beistand, den Helfer und verschiedene Worte für dieses griechische Wort Paraklet. Und nun erwähnt Paulus drei Wesenszüge oder Wirkungen dieses Geistes. Ein Geist der Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Wir haben es hier schon im Gottesdienst ein paar Mal spielen lassen. Kraftlos und müde komm ich her zu dir. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch heute mit dieser inneren Erfahrung hierher gekommen ist. Kraftlos und müde. Und der sich von diesem Gottesdienstbesuch erhofft, wieder ein Stück weit aufzutanken. Eine neue Perspektive, eine neue Ausrichtung zu bekommen, die ihm wieder neue Kraft schenkt für den Alltag, der jetzt in der nächsten Woche ja wieder ansteht. Lass dich neu auf Gottes Kraft ein, die er dir zur Verfügung stellt. Das griechische Wort, was hier zugrunde liegt, ist Dynamis. Da ist auch das Dynamit abgeleitet, was ja eine gewaltige Sprengkraft hat. Oder wir kennen das Wort Dynamo an unseren Fahrrädern, wo eben Energie entwickelt wird, eine Kraftumwandlung geschieht. Und diese Kraft hat die ersten Jünger dazu bewogen, nach Jesu Himmelfahrt den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf zu stellen. Lest mal Apostelgeschichte, die ersten Kapitel fängt das schon an. Die Jünger, die vorher noch verschüchtert, verzagt und ängstlich sich weggesperrt haben, wo Jesus noch durch geschlossene Türen zu ihnen kommen musste, die gehen jetzt hinaus und wir nehmen eine Furchtlosigkeit wahr in ihrem Auftreten, das uns den Atem raubt. Wo ich manchmal denke, warum erlebe ich das nicht so in meinem Alltag? Der gleiche Geist wohnt doch auch in mir, davon bin ich zumindest überzeugt. Wow. Ja, wir haben einen Geist der Kraft. Und hier bei den Jüngern erleben wir den Antrieb Gottes im Leben und Denken der Menschen. Sie nahmen nämlich Gott beim Wort. Sie vertrauten auf seine Zusagen und sein Wirken. Sie traten furchtlos auf und erlebten, was sie glaubten. Es wurde Realität, indem sie es anwandten. Und diese Kraft ist ein Wirken Gottes, nicht der Menschen. Verwechselt das bloß nicht. Jesus hat nicht gesagt, und jetzt geht in eurer eigenen Kraft hinaus. Da wären sie nicht weit gekommen. Nein, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Deshalb kann Gott einen Paulus auch ermutigen, indem er im 2. Korintherbrief ihm zuspricht: Paulus, lass dir doch einfach an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit, in deiner Schwachheit zur Vollendung. Was heißt das für uns? Wir dürfen mit all unseren Defiziten, mit all unseren Schwachheiten, mit all unseren Dingen, wo wir uns noch unsicher sind und wo wir vielleicht auch die Bibel noch nicht so gut kennen, dürfen wir uns trotzdem auf den Weg machen und Gott vertrauen, dass er uns gebrauchen kann. Mit unserer Schwachheit, mit unserer Unfähigkeit in manchen Punkten, mit unserer Unfertigkeit. Das bedeutet ja nicht, dass wir aufhören sollen zu lernen und zu wachsen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen eben nicht erst warten, bis wir meinen, die Bibel komplett auswendig zu können oder alles komplett zu verstehen. Auf jede erdenkliche Frage, die ein Mensch, der mit Glauben nicht viel am Hut hat, uns stellen könnte, die auch beantworten zu können. Nein. Wir sollen im schlichten Vertrauen losgehen und die Möglichkeiten, die Gott uns in unserem Alltag gibt, als sein Zeuge, als sein Bote nutzen. Diese Kraft will gerade im Leben derer zur Entfaltung kommen, die sich kraftlos, hilflos, mutlos sehen, die nicht auf eigene Kraft, Können oder Leistung setzen, sondern wissen, dass jetzt nur noch Jesus und Gottes Geist weiterhelfen kann, aber auch weiterhelfen wird. Und dieser Geist der Kraft, der wohnt in dir, wenn du Gottes Kind bist. Er will treibende Kraft in deinem Leben sein und dich für deine Berufung im Reich Gottes befähigen. Er setzt Menschen in Bewegung. Das sehen wir in der Apostelgeschichte so deutlich. Und er will auch dich in Bewegung setzen. Aber es geht ja noch weiter. Es ist ein Geist der Liebe. Das griechische Wort Agape, als Liebe Gottes auch beschrieben. Wenn das Neue Testament von Liebe redet, gebraucht es hauptsächlich dieses Wort. Das Neue Testament versteht Agape ganz von Gott her. Denn Gott ist Liebe. Also was Liebe heißt, hat Gott primär durch die Sendung seines Sohnes in die Welt offenbart. Und das sehen wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Nicht wir haben angefangen, Gott zu lieben. Nein, er hat uns zuerst geliebt und das unter Beweis gestellt, indem Jesus in diese Welt kam. In der Person und Geschichte Jesu, insbesondere in seinem Tod für uns, zeigt sich Liebe Gottes als eine aufopfernde Liebe, die ihr Wohlwollen nicht darin zeigt, dass sie tut, was die geliebte Person verlangt, sondern was sie dringend braucht, um eben nicht verloren zu gehen. Und wisst ihr, was der erste Liebesdienst des Heiligen Geistes an uns ist? Ist die Aufdeckung unserer Schuld. Nicht ganz so prickelnd, ne? Das ist das Erste, was er in unserem Leben offenbart. Wie weit entfernt wir von Gott sind. Wie schwer unsere Schuld auf uns lastet, wie stark der Zorn Gottes über unserem Leben schwebt. Das ist der erste Liebesdienst des Geistes Gottes, weil er uns zugleich, wenn er uns das offenbart hat, die Gnade, die herrliche Gnade Gottes in seinem Sohn Jesus Christus offenbart und uns dorthin treibt. Und diese Liebe oder an diese Liebe erinnert er uns immer wieder neu. Ein Geschenk der Nachhaltigkeit. Lest mal das Neue Testament, lest auch gerne das Alte, aber gerade im Neuen Testament, in den Briefen zum Beispiel, immer wieder neu werden wir dort als Geliebte angesprochen. Von Gott Geliebte. Und ich frage mich, wie wichtig es gerade in dieser Pandemiesituation es ist, emotionale Liebe geoffenbart zu bekommen. Natürlich auch von den Menschen um uns herum. Und Gott sei Dank darf ja unser Ehepartner uns noch in den Arm nehmen oder Kinder oder was auch immer. Aber überlegt mal, wie emotional Gott mit euch verbunden sein will, weil er den Geist der Liebe in eure Herzen ausgegossen hat. Römer 5,5. Und diese Liebe, dieses Geschenk, der Geist Gottes, offenbart uns nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, wie es im Römerbrief dann weiter heißt, sondern er offenbart uns Tag für Tag neu, dass wir Geliebte sind, dass Gott uns in seinen Arm nimmt, dass er mitfühlt, wo wir gerade an diesen auch emotionalen Dingen leiden und Mangel empfinden. Wir uns quasi selber Tag für Tag in den Arm nehmen möchte und sagen möchte, dass er für uns da ist. Und damit der Mensch nun Gott und seinen Nächsten lieben kann, muss er sich zuerst Gottes Liebe schenken lassen. Und auf diesem Hintergrund spricht das Neue Testament auch von der menschlichen Liebe als einer Agape-Liebe. Und sie wiederum gehört nicht, darüber wundert man sich dann an dieser Stelle überhaupt nicht mehr, sie gehört zur Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5,22 und wird dort ganz am Anfang genannt. Und es gibt eine ganze Reihe von Ausleger, die sagen, weil es ja Frucht des Geistes heißt, nicht Früchte des Geistes, dass es im Grunde genommen die Liebe ist, die sich dann in unterschiedlichen Formen entfaltet, wie Freude, Freundlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung und was dort noch genannt wird. Die Liebe. Die Frucht des Geistes. Und dann schreibt Paulus im 1. Korinther 13, ich weiß, ich nenne jetzt einige Bibelstellen vielleicht auch zu viel, aber dort eben das Hohelied der Liebe, wo uns die Liebe dekliniert wird und wo es immer wieder schön ist, dort unseren eigenen Namen reinzusetzen und wenn wir dann verzweifeln, den Namen Jesus reinzusetzen, der die Liebe in Person ist. Und wenn sein Geist in uns lebt, ein Geist der Liebe, dann befähigt er uns, auch unseren Nächsten zu lieben. Dann ist er nicht nur nachhaltig in Bezug, dass er uns an die Liebe Gottes immer wieder neu erinnert, sondern der uns natürlich auch immer wieder neu in die Pflicht ruft, und in die Herausforderung stellt, uns im Grunde genommen fördert, zum Wachsen hinzugehen zum Nächsten und zu schauen, wie kann ich ihm meine Liebe zeigen. Es kann zum Beispiel bedeuten, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, du, ich habe letzte Woche etwas zu dir gesagt, das hat dich verletzt. Das tut mir leid, bitte vergib mir. Es war nicht in Ordnung. Und dieses Aufdecken der Schuld, wo ich sagte, das ist der erste Liebesdienst des Heiligen Geistes, das macht er ja fortwährend. Wir sind ja jetzt als Kinder Gottes zwar rein gewaschen durch das Blut des Lammes, aber wir sind immer noch fähig zur Sünde. Wir brauchen immer wieder neu den Blick zum Kreuz und die dankbare innere Haltung, danke Herr, dass du auch dafür gestorben bist, ich habe wieder versagt. Also diese Aufgabe, diese Arbeit hört nicht auf beim Heiligen Geist. Das ist auch ein Nachhaltigkeitskonzept, dass er uns immer wieder neu bis zu unserem letzten Atemzug an Dinge erinnert, wo er uns gerne verändern möchte, wo er uns helfen möchte zu wachsen, uns helfen möchte, versöhnt mit anderen zu leben, wo er uns helfen möchte, mutig einem anderen auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, aber in einem Geist der Demut und Liebe. Wenn wir eben den Antrieb sahen, so lesen wir hier etwas von dem Motiv oder der Motivation unseres Tuns. Der Geist der Liebe hilft uns auf. Er ermutigt uns, er tröstet uns, er schenkt uns Liebe, aber er motiviert und befähigt auch, diese Liebe auszuleben. Timotheus wurde ja ermutigt zu handeln, seine Gaben einzusetzen, Diener Jesu zu sein. Und Gottes Geist gibt nicht nur die Kraft, sondern auch die richtige Ausrichtung, nämlich auf den anderen hin und für den anderen da zu sein. Und so komme ich zum Letzten. Ein Geist der Besonnenheit. Das griechische Wort Sophronismos bedeutet gesunder oder gesammelter Verstand, Nüchternheit. Allerdings wird dieses Wort je nach Übersetzung auch mit Zucht oder mit Selbstbeherrschung übersetzt. Und das brauchen wir doch, oder? Im Umgang mit Menschen, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, benötigen wir immer wieder die Weisheit zum rechten Verhalten. Wie schnell stößt man Menschen, die man gewinnen will, durch Unbesonnenheit vor den Kopf und verschließt damit Türen? Oder man reagiert genauso unbeherrscht wie die Feinde des Evangeliums, die uns provozieren wollen. Gut, dass Gottes Geist uns hier helfen will und helfen kann, ruhig, sachlich, nüchtern, gelassen zu reagieren. Gerade in unserer Zeit, in der sich in den sozialen Medien oft so unbedacht und unbeherrscht und unbesonnen alles Mögliche gepostet und kommentiert wird, sollten doch wir als geisterfüllte Nachfolger Jesu Christi uns anders hervortun. Muss ich wirklich bestimmte Ansichten posten? Hilft das dem anderen, der das liest? Wozu soll es dienen? Vielleicht müssten wir uns da öfter im Gebet prüfen, bevor wir etwas hineinschreiben und auf Absenden drücken. Weil das können wir dann so schnell nicht wieder rückgängig machen. Unsere erste Priorität, für die wir den Geist Gottes erhalten haben, ist nicht das Transparentmachen unserer vielen unterschiedlichen Ansichten, sondern ist die Verkündigung der einzig guten und rettenden Nachricht des Evangeliums. Wenn wir nochmal bei dem Begriff der Zucht an diesem Punkt stehen bleiben, könnte man das auch gut im Sinne von Erziehung durch den Heiligen Geist sehen. Wenn er uns beherrscht, wenn er uns wirklich beherrscht, können wir beherrscht handeln und liebevoll reagieren. Er möchte uns korrigieren und, auch hier wieder ein Nachhaltigkeitsgedanke, immer wieder neu erfüllen. Denn dazu fordert Paulus uns zum Beispiel im Epheserbrief auf. Lasst euch immer wieder neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wann merkt man denn, dass wir eine Nachfüllung brauchen? Das ist ja nicht so im Sinne, jetzt ist der Heilige Geist geschrumpft und weg und jetzt müssen wir was Neues in uns einkippen, sondern es bedeutet einfach gehorsam gegenüber Gott und seinem Willen sein. Vielmehr ist das in meinen Augen nicht. Offen zu sein, immer wieder neu sich in die bewusste Abhängigkeit von Gott zu stellen, seinem Wort gehorsam und treu zu sein. Und dann wirkt auch Gottes Geist im Leben von uns. Nun, Gottes Geschenk, der Heilige Geist, ist ein besonderes Geschenk. Er will nämlich über uns verfügen, Nicht umgekehrt. Bei allen anderen Geschenken ist es ja so, wir bekommen etwas und wir machen damit, was wir wollen. Beim Geist Gottes ist es umgekehrt. Diese schlechte Nachricht habe ich euch für den Schluss aufgehoben. Ich hoffe, es ist keine schlechte Nachricht. Aber wenn er Wohnung in uns genommen hat, will er der Chef sein. Will er uns auf Jesus hinweisen, Jesus groß machen in unserem Leben. Will er uns helfen, in das Bild Jesu umgewandelt, verändert zu werden. Das ist seine Hauptaufgabe. Natürlich will er uns trösten, uns der Liebe Gottes versichern, uns ermutigen, aufrichten, aber auch herausfordern, uns fördern, zu wachsen, im Glauben zu wachsen und anderen Menschen in der Kraft des Geistes seine Botschaft weiterzugeben. Aber wenn wir das zulassen, dass Gottes Geist uns beherrscht, dann wird unser Leben prozesshaft verwandelt und unser Herr groß gemacht. So, liebe Geschwister, dieser Geist wohnt in uns, wenn du ein Kind Gottes bist. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Geben wir diesem Geist Raum. Geben wir ihm Raum, denn er will nachhaltig in uns wirken, indem er uns weiterhin ermutigt, befähigt, gebraucht und verändert. Amen.